Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jede 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser kostete, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister zu dem Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage.
Friede sei mit euch. So ist Jesus seinen Jüngern begegnet, kurz nach seiner Auferstehung. Die Jünger waren zurückgezogen, vielleicht verunsichert, also sehr wahrscheinlich verunsichert, vielleicht verängstigt. Friede sei mit euch. Wir glauben an den Auferstandenen. Und der Auferstandene möchte den Jüngern begegnen und er möchte auch uns begegnen. Wir hatten im Frühjahr dieses Jahr hatten wir die Predigtserie Jesus begegnet. Und leider musste ich beruflich einige Wochen weg, habe das ein bisschen verpasst und habe da dem Helge und dem Stefan schon gesagt, ich würde gerne auch eine Predigt beisteuern. Und ich danke euch beiden, dass ihr das noch ermöglicht habt. Jetzt kommt es als ein bisschen als Nachschlag. Ja? Und da hatten wir das Thema Jesus begegnet der nächsten Generation, Jesus begegnet den Kranken und so weiter. Den Kindern hatten wir noch dabei. Und jetzt Jesus begegnet Maria, seiner Mutter. Das passt nicht so richtig in die Reihe. Merkt ihr auch, oder? Da ist noch gar keine Gruppe dahinter, die wir damit identifizieren können. Und deswegen habe ich gedacht, ja, was kann ich denn draus machen? Jesus begegnet Familie, war mein nächster Punkt. Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, Jesus begegnet denen, die ihn schon kennen. Denn die Maria, die Jesus hier in Kanaan begegnet, sie kennt ihn ja schon. Das ist ja nicht die erste Begegnung. Sie kennt ihn ja schon das ganze Leben. Aber Jesus will ja nicht, dass wir bei einer Begegnung stehen bleiben. Er will ja viele weitere Begegnungen. Was ist die Mehrzahl von Begegnung? Also im sprachlichen Gebrauch sagt man sofort Begegnungen. Das wird mir jetzt mancher Deutschlehrer hier wiedergeben. Ja, im pädagogischen Bereich Beziehung. Die Mehrzahl von Begegnung ist Beziehung. Denn Beziehung hat viele Begegnungen in sich. Und auf die kommt es an. Und ich bin einer, also ich arbeite als Diplom-Ingenieur und Manager im internationalen Bereich, viel mit anderen Kulturen. Und ich verwende da immer wieder Bilder, um Botschaften zu schicken. Und ich sage es euch, die Bibel macht es genauso. Ganz viele Bilder werden verwendet. Letztendlich habe ich oder haben viele das daraus gelernt, Bilder zu verwenden, um Sachen deutlich zu machen. Aber Bilder sind nie perfekt. Und ich habe ein Bild jetzt heute Morgen, wo ich euch erklären möchte. Vielleicht erkennt ihr gleich, was das ist. Und ich habe mir im Gedanken gemacht, ob ihr das beantworten könnt. Was könnte das hier sein? und habe euch ein Stück weit schon vor Augen gehabt, da hätte vielleicht einer gesagt, das ist ein Wurm. Falsch. Ja, es soll kein Wurm sein. Ja, so. Dann hätte vielleicht jemand gesagt, das ist eine Welle. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ja, das könnte eine Welle sein. Und der Holger, Erwin und so, die hätten gesagt, das ist die Sinusfunktion. Ja, erkannt. Ja, so, das ist die Sinusfunktion. Ich habe Mathematik-Vorlesung gehabt als Diplom-Ingenieur und da hat mein Professor einmal die unglaubliche Aussage getroffen, Beziehung lässt sich berechnen. Auf Basis einer Sinusfunktion. Ja, ich will ja, da ist er hergegangen und hat dann einfach mal eine Tangente angelegt, darunter Integrale hingesetzt, Fläche berechnet und schwupps, Beziehung berechnet. Das ist nicht möglich. Dafür, da entsteht vielleicht irgendwann ein Code für eine KI, die Beziehung simuliert. Aber die Beziehung und vor allem meine Beziehung zu Gott lässt sich nicht berechnen. Ja, und wir stehen als Christen trotzdem so ein bisschen in der Gefahr, Beziehung, Gottes Beziehung zu berechnen. Ja, da haben wir den reichen Jüngling, kennen viele von euch. Der kalkuliert, was muss ich denn noch tun, damit ich in den Himmel komme? Ja? Nein, das funktioniert nicht. Und was mir, also hier, das ist nicht die Sinusfunktion, die ich da unten hingestellt habe. Der Mathematikprofessor hat dann irgendwann erwähnt, letztendlich hat die Beziehung sehr viele Unbekannte. Und ich habe die einfach mal aufgegliedert, wie das geht endlos, diese Unbekannten. Und diese müssen wir lösen, dann haben wir es. Ja? Was mir gut gefällt, und deswegen habe ich dieses Bild verwendet, ist dieses wellenförmige. Beziehung läuft nie gerade in den Himmel. Denn es gibt immer wieder Erlebnisse, die Beziehung, ob es mit Gott ist oder auch im menschlichen Bereich, hinunterziehen. Komme ich gleich dazu. Und Beziehungen leben wir als in Wellen, ja? Die können flacher und höher sein, auseinandergezogen und so weiter. Viele Wellen kommen da. Und es ist ganz gut mal zu wissen, dass Beziehung, auch meine Gottesbeziehung, nie immer ganz toll läuft. Ich bin nie auf einem hohen Stern immer. Es gibt auch andere Erlebnisse. Ja? Und warum geht denn unser Leben immer wieder runter? Und die Jünger, die haben das ja auch gehabt. Da war das tolle Erlebnis auf dem Berg der Verklärung, ach, ist Gott so nah. Und da gibt es die vielen Sachen, wo das gar nicht mehr gepasst hat. Und der Höhepunkt im Garten Gethsemane, wo sie für Jesus, ihren Herrn und Freund, beten sollten, eingeschlafen. Das war ein totaler Tiefpunkt der Beziehung mit ihrem Herrn. Ja, und ich habe hier mal drei Kategorien aufgegliedert. So, was könnte das denn sein, was unsere Beziehung immer wieder runterbringt? Nur drei Kategorien. Ihr könnt noch viel mehr dazwischen haben. Ja? Da habe ich die Kategorie, ich habe schlecht geschlafen, Mangel an Trinken, Essen. In jedem Konfliktseminar wird man anfangen mit dem, guck auf deine eigenen Ressourcen. Geh nie in einen Konflikt rein, wenn du nicht geschlafen hast, gegessen oder getrunken hast. Aber in Beziehungen, da kommt es halt mal vor. Ja, und wie ist denn meine stille Zeit am Morgen, die viele Bibel lesen, habe aber nicht gut geschlafen? Die ist nicht so toll vom Gefühl her. Ja, da ist einmal schlechte Laune, das kommt vor. Da bringt mir das gar nicht so viel. Erste Kategorie. Eine weitere Kategorie wäre Täuschung, Enttäuschung, nicht verstehen, Zweifel. Das hier sind meine nicht erhörten Gebete. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich habe doch für was gebetet und es kam nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, warum nicht? Zweifel, Enttäuschung kann auch meine Gottesbeziehung runterziehen. Alles, was ich jetzt sage, bezieht sich sehr stark auf meine Gottesbeziehung. Mir und Gott. Es gibt aber auch sehr viel, was in die zwischenmenschliche Beziehung hineinpasst. Ja, das nur so als nicht mehr. Meine nicht erhörten Gebete oder in meinem Verständnis nicht erhörten Gebete. Gott hat vielleicht anders das beantwortet. Jedes Gebet bleibt doch nicht unerhört, fällt doch nicht irgendwo runter. Das kann das sein. Und die größte Kategorie jetzt, wo das vielleicht das Verhältnis von Gott und mir ist, wo zur Trennung führt, ist Schuld, Versagen. Führt mein Verhältnis in den Abgrund. So mal kurz reingesagt. Und jetzt habe ich ein sehr interessantes Bild, was auch der Mathematikprofessor in seiner Vorlesung aufgenommen hat. Es kommt auf den Trend an. Beziehung geht in Wellen, Aber was von Bedeutung ist, ist der Trend. Und wir müssen uns zuerst mal klar machen, Beziehung ist immer beidseitig, auch zu Gott. Das fällt manchmal total runter. Es ist nicht so, dass das Gott nur zu uns was bringt. Beziehung ist beidseitig. Ja, und was könnte denn den Trend meiner Beziehung zu Gott, dasselbe gilt jetzt auch für die Mensch-zu-Mensch-Beziehung, verändern, in einen positiven Trend hineinbringen? Es ist Investition. Jetzt merkt ihr meinen geschäftlichen Background ein bisschen. Sorry, ich kann es nicht ganz verheimlichen. Investition, und da habe ich dieses Beispiel von diesem Schärflein der Witwe, kennt die Überschrift. Jesus steht mit seinen Jüngern im Tempel und guckt, was schmeißen die Leute ein. Es kommen viele Reiche vorbei, die schmeißen viel ein. Gar keine Frage. Die schmeißen viel ein, und da sagt aber Jesus, von dem, was sie übrig haben. Und da kommen die Witwe dazu, ganz wenig wirft sie ein. Aber es ist alles, was sie besitzt. Das ist die Investition, auch von uns. Das ist finanziell, das ist jetzt von der Summe überhaupt nicht relevant. Aber es ist meine Investition, die ich in der Lage bin zu geben. Und dann kommt hier die Priorität. Welche Priorität hat denn meine Beziehung zu Gott in meinem Leben? Das ist auch Trend wichtig. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und da hieß sogar noch die Verheißung dahinter, dann kommt alles andere zu euch zugeflogen. Ja. Und das Letzte, da gibt es vielleicht auch noch mehr, ist die Kontinuität. Beziehung lebt von immer wieder weitermachen, mehrfache Beziehung, immer wieder Begegnungen. Kontinuität, dranbleiben, treu bleiben an unserem Herrn. Das ist der Trend der Beziehung. Muss ich kurz auf mein Skript gucken, ganz abgelost ein bisschen. Wo sind wir heute? Mit diesem Text von der Maria. Heute sind wir da. Ungefähr da. Das ist ein Glanzmoment, den wir heute Morgen erleben. Mit Maria bei der Hochzeit zu Kana. Das wird super spannend. Ach, eine Sache vergessen, sorry. Das, was da als Beziehung oder als Investition, Kontinuität, Priorität hineingeht, da gibt uns Gott auch diese Wertgeschichte. Ja? Lest doch die Bibel. Da wird Kontinuität und Treue gezeigt. Betet an. Ich war gestern auf einer Israel-Konferenz in Remchen. Ich war so müde, aber die war toll. Und der Lobpreis, also hier war der Lobpreis für mich, war ein stilles Singen in mir drin. Ich konnte gar nicht mitsingen, aber da war die Anbetung für mich so bedeutend. Und ich bin ganz still gewesen und habe es nur für mich gemacht. Anbetung in verschiedenen Formen auch. Ich soll mit meinem Herrn reden. Und das Letzte, was mir auch ganz wichtig ist, könnte noch viel mehr dazu machen, ist hier so einen Körper dargestellt als Leib Christi. Wir sind Glieder an einem Leib. Das ist das Nächste, wo zur Beziehung eingeht. Und die Beziehung steht für Gemeinschaft der Christen. Der Leib steht für Gemeinschaft, aber auch das Glied hat eine Funktion. Jeder von uns hat eine Funktion in diesem Leib Christi. Und darauf sollen wir uns auch beziehen. Das ist Beziehungsarbeit. Ja? Und nochmal zu Maria, wir sind heute in einem Glanzmoment. Um was geht es bei der Hochzeit von Kanaan? Ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt schon tausendmal gelesen. Um was geht es da? Ganz großer Tipp, als Hochzeitsbericht fällt das durch. Da kommt die Braut mit keinem Wort vor. Die Zeremonie nicht erwähnt. Und selbst der Bräutigam hat eher eine Nebenrolle. Ja? Also um was geht es da? Geht es um den Wein? Da wird Mengen an Wein gemacht. Und die Antwort gibt uns der Vers 11. Ich habe jetzt hier die Luther-Übersetzung genommen. Das ist das erste Zeichen, dieses Wunder, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Es geht um Jesus. Eins. Er offenbart sich, stellt sich vor, der bin ich. Ich bin dein Messias. Und seine Jünger glaubten ihm. Die glaubten nicht an den Weinmacher, die glaubten an den Messias. Darum geht's. Es geht um ihn, der sich uns vorstellt und der mit uns leben möchte. Und diesen Text, diese Hochzeit von Kana, müssen wir sehen mit dem Blick auf Karfreitag und Ostersonntag. Es ist nicht losgelöst davon. Hier ist der Start. Komme ich nachher nochmal drauf zurück. Und dann kommt hier, und als der Wein ausging, spricht die Mutter zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Jetzt müssen wir mal sehen, Wasser hat in der Bibel verschiedene Bedeutungen. Ja, es gibt dieses der Wasser des Lebens, Wasser gepflanzt an Bäume gepflanzt, an Wasserbechern und so weiter, also als sehr großes Segenreich. Hier in diesem Beispiel ist Wasser das Negative. Wasser ist nur Wasser. Wasser steht hier für Mangel. Und damit wir das Wort Mangel noch ein bisschen füllen können, habe ich hier Hilflosigkeit, Überforderung, Unruhe, Angst, Not und so Sachen reingebracht. Wisst ihr, was Surrogate sind? Surrogate sind Ersatzstoffe. Ja, ich kann in den Supermarkt gehen und einen Erdbeerjoghurt kaufen, der noch nie eine Erdbeer gesehen hat. Das sind Ersatzstoffe, die den Geschmack simulieren. Ja? Und ich habe das eine nicht, dann nehme ich halt das andere. Ich habe das eine nicht, als begnüge ich mich mit anderen Religionen. Ich begnüge mich in meinem Konsum, kann meinen Mangel zudecken. Aber ich habe den Wein nicht. Ich habe das Original nicht. Stehen wir ganz groß in der Gefahr. Maria, die kluge Frau, sie kommt mit ihrer Mangelbeschreibung zu dem, der die richtige Adresse ist. Als der Elias 2,5 Jahre alt war, da war auf einmal eines Morgens sehr viel Blut in seiner Windel. Und wir haben uns Sorgen gemacht, sind ins Krankenhaus gegangen und die Sache war dann ganz schnell sehr heikel, weil er sehr viel Blut schon verloren hatte. Und er musste direkt behandelt werden, konnte keine Narkose mehr bekommen, gar nichts mehr. Und hat dann irgendwelche Mittel bekommen, damit er ein bisschen, fast wie betrunken wirkte auf mich. Und musste dann behandelt werden, damit die Blutung gestoppt werden kann. Ich habe ihn gehalten. Und trotzdem hat er geschrien. Er hatte einen Tumor mit 2,5 Jahren. Und dann fragt er mich, mit 2,5 Jahren, warum dürfen die mir wehtun? Und ich konnte es nicht beantworten. Mein Mangel hatte keine Grenzen. Vielleicht kennst du im Beruf Hilflosigkeit oder dich treibt eine Unruhe und Angst oder sowas. Komm mit deinem Mangel zu dem, der dir helfen kann. Und wer andere Adressen ausprobiert, der weiß, wie Surrogate schmecken. Sie stillen den Hunger nicht, sie schaffen keinen Frieden, sie versöhnen nicht, sie helfen nicht. Komm zu dem, der dir helfen kann. Mein Mangel ist sein Problem. Die kluge Frau Maria hat es in diesem Glanzmoment total kapiert. Mein Mangel ist sein Problem. Das ist nicht so ein bisschen, jetzt bete ich mal zu ihm. Und hoffentlich hilft er mir. Nein, das ist wie, ich bin total in einer Problemsituation, sagt, nee, nicht mein Problem, sein Problem. So kann ich meine Sachen auf ihn werfen. Und das ist unglaublich. In Matthäus 20, 28, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben für viele. Der berühmteste Psalm 23 startet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da steht dahinter, komm mit deinem Mangel zu ihm. Und jetzt kommt die große Frage, vielleicht habt ihr den Text vom Thorsten noch im Hintergrund, wie hat denn Jesus geantwortet? Ich habe die Luther-Übersetzung genommen, ja, Jesus spricht, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Ältere Luther, was habe ich mit dir zu schaffen? Weib, stand sogar drin. Ja. Meine Stunde ist nicht gekommen. Und in dem Moment, jetzt seid ihr alle mit mir auf demselben Level und sagt, das kann doch nicht dieselbe Geschichte sein. Das ist doch ein anderer Film. Wir sind jetzt gerade geschlossen bereit gewesen, unseren ganzen Mangel auszupacken, aber doch nicht so. Ich komme doch so nicht zu Jesus. Und ich kann euch beruhigen, das passt. Ja, jetzt findet man hier die scharfen Worte, vielleicht kulturell zu dieser Zeit. Ja, das trifft uns heute nicht so richtig. Aber auf was es ankommt, ist diese Sache hier. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das hat dreifach Aussage. Zum einen, es sofort klingelt es bei uns, die eine Stunde am Kreuz. Die kennen wir doch als die Stunde. Die große Stunde am Kreuz, darauf spielt er ab. Und dann kommt die kleine Stunde für die Maria, ich helfe ihr. Oder die kleine Stunde bei uns, ich wirke in deinem Leben. Auf die große Stunde von Golgatha folgt die kleine menschliche Stunde in unserem Leben. Die muss sein. Die große Stunde Gottes bedeutet das Ende meines Mangels. Denn das ist mein Mangel. Kein Friede. Keine Versöhnung. Aber seine Zeit tickt anders als unsere. Ja? Meine Zeit wartet auf seine Stunde. Ganz schwere Geschichte. Denn wir sind gerade heute so ungeduldig wie noch nie zuvor. Wir haben alles sofort zur Verfügung. Aber Gott sagt, nee, es geht nach mir. Wir wissen nicht, wann die Maria das Wunder erlebt hat. Das kann Stunden danach gewesen sein, das kann Tage danach gewesen sein. Die Hochzeit hat ja schon 3 Tage gedauert. Meine Zeit wartet auf seine Stunde. In der Bibel gibt es viel mit dem Thema Warten. Und wir sehen, dass Warten einen Segen hat. Abraham wurde verheißen eine Nachkommenschaft, eine große Nachkommenschaft. Er hat 100 Jahre gewartet. Jetzt habe ich da das ein bisschen in Klammer hingestellt. Ich wusste nicht, wie ich es hinschreiben soll. Gut, nicht ganz hat er 100 Jahre gewartet. Er hat ja noch die eigene Lösung gesucht. Ja? Aber auf den Isaak hat er 100 Jahre gewartet. Saul wartete nicht auf Samuel. Da hieß es, bitte warte, bis ich Samuel da bin, um das Opfer zu bringen. Er hat nicht gewartet. Er wurde nervös, er wurde menschlich und er hat dadurch das Ende seiner Königschaft erlebt. Ja, das war einer der Grundsteine dafür. David wartet, bis er König wird. Ja, der ist gesalbt worden und ist nicht direkt in den Palast eingezogen. Nein, da gab es Verfolgung, Hunger, bis er dann da war. 2-mal konnte er sogar Saul töten. Aber er wusste, das ist nicht dran. Ich muss warten. Ganz schwere Geschichte. Eins meiner Lieblingsthemen beim Thema Warten, Simeon wartete sein ganzes Leben auf den Messias. Das ist der, der den kleinen Messias auf dem Tempelberg bezeugt hat. Jawohl, ich habe den Messias gesehen, jetzt kann ich scheiden. Ganz tolle Geschichte. Und wartende Gemeinde hängt ganz an ihm. Müssen uns klar sein, wir sind nicht die Weinwandler, wir sind nicht die, die das Wunder machen, er ist es. Und wir warten auf seine Stunde in unserer Zeit, auch bei dem Thema Bau, bei allem. Und für den Einzelnen steht, warte, bis er das tut, was er mit dir vorhat. Ist nicht so ganz befriedigend, oder? Mein 2. Name ist Ungeduld. Aber er ist der Herr, er ist der Messias. Was bleibt uns zu tun in dieser Ungeduld? Schöpfe und warte. Schöpfe und warte. Er hat ja nicht das Wunder getan ohne die Diener, sondern er hat Diener eingesetzt, die schöpfen und dann warten. Und sie wussten, wer das getan hat. Schöpfe und warte in dem, was Gott für dich vorgestellt hat. Ich war gestern in Remmingen bei dieser Israel-Konferenz. Das ist ein Nachbarort dort, wo ich groß geworden bin. Ich bin in der Nähe vom Dobel geboren. Remmingen ist ja groß geworden. Und da habe ich einen wieder getroffen, der mit mir im CVM Jungenschaftarbeit gemacht hat. Und wisst ihr, wer da zu uns kam? Rechtsradikale kamen zu uns. In diese Jungenschaft. Weiß nicht warum, kann es nicht erklären. Und jedes Mal, wenn die kamen, da war ein Kampf, dass das funktioniert hat. Also die haben einen Sachschaden an dem CVM-Haus von jährlich 2000 D-Mark damals verursacht. Aber die Leitung hat gesagt, lass sie kommen. Und ich bin manchmal so frustriert rausgegangen, ich bin eigentlich kein Jungschaftsleiter, sondern ich bin eher so eine Security für die Inneneinrichtung des CVM. So habe ich mich gefühlt, ja. Und dann sind die mal wieder da gewesen und dann haben Kinder oder eine Mädchengruppe hat lauter Fahnen aufgehängt, nur die Deutsche hat gefehlt. Haben irgendwas gemacht damit, ich weiß nicht ganz genau, die sind da ausgeflippt und haben alles runtergerissen. Ich springe auf die drauf, tolle Jungenschaft. Dann gehst du nach Hause und sagst, für was tue ich das? Warte auf die Zeit. Und es kam das Drama, wie es kommen musste, einer von denen hat sich umgebracht. Das ist extrem traurig. Aber jetzt kamen die, alle anderen kamen zu mir, zu meinem Bruder und zu dem Bernd, den wir da gestern getroffen haben. Sie kamen alle. Und jetzt ist die Stunde, wo er wirkt. Die Chance, wo was passieren kann. Ich weiß nicht, ob was passiert ist, kann ich euch nicht sagen, aber sie waren da und wir haben gebetet. Ja? Und der Herr muss da weiter dran machen. Also heißt es für uns, warte oder schöpfe und warte, der Herr wird es tun. Ich möchte euch ermutigen, in eurem Dienst, den ihr tut, dass ihr treu da dran bleibt. Kontinuität. Bleibt da dran. In dem Dienst, in mancher frustrierenden Jungscharbeit, manchmal frustrierend Kaffee anbieten, manchmal frustrierend Gemeindeputz, manchmal, ich sage es euch ins Herz, bleibt dran, der Herr schenkt euch seine Stunde. Und jetzt komme ich zu dieser zweiten Begegnung, die ich noch reinbaue. Johannes, das ist das Johannesevangelium, hat im Grunde nur zweimal die Maria, also die Mutter Maria. Ja, so gibt es nur zweimal. Der hat die Weihnachtsgeschichte gar nicht drin. Gibt nur zweimal die Begegnung in diesem Johannesevangelium von der Mutter und Jesus. Und das erste Mal ist die Kana-Geschichte. Da fängt es an. Da hat er sich offenbart und redet von dieser einen Stunde. Und die zweite, wo Johannes da reinbaut, ist die am Kreuz. Diese zwei Begegnungen hat er nur. Und damit spannt er mit seiner Mutter die gesamte Heilsgeschichte auf. Mit Kanaan fängt es an. Und hier am Kreuz ist die Stunde, wo er da erwähnt hat. Und dann formuliert er, hängt am Kreuz im Sterben, sieht er seine Mutter. Nummer eins. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Ihr denkt vielleicht, nee, der hängt doch nur noch am Kreuz. Nein, nein, was jetzt abgeht, passt gar nicht in diesen Gottesdienst hinein. Also er hängt in dieser Stunde am Kreuz. Und in Johannes 19, Vers 26, als nun Jesus seine Mutter sah bei Johannes, das heißt es wortwörtlich, bei dem Jünger, den er liebte, ja, er sieht sie, Nummer eins. Dann hat er die Verwandtschaftsverhältnisse geändert. Er sagt, der ist dein Sohn und du bist seine Mutter. Und von dieser Stunde an hat, da unten, Vers 27, von dieser Stunde an nahm sie der Jünger auf oder zu sich. Wieder von dieser Stunde. Diese Stunde sorgt Jesus in seinem Leiden und Sterben dafür, dass seine Mutter versorgt ist. Und genauso das hilft uns. Wenn ich das Thema Verwandtschaft anklicke, vielleicht klickt es bei euch da auch, da war doch was. Ja, einmal hat Jesus die Geschichte, wer sind denn meine wahren Verwandtschaft, wer sind meine wahren Verwandte? Und dann hat er mit den umliegenden geredet und gesagt, du bist meine Mutter, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Da hinten bist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Ich könnte jetzt hier durchlaufen, jeden ansprechen. Und was sagt uns das? In seinem Sterben, in seinem Leiden sieht er uns. Das ist die Botschaft, die da durchkommt. Wir sind damit gemeint. Er hat die Verwandtschaftsverhältnisse so geändert, dass wir sagen, wir haben die leibliche Verwandtschaft, aber durch den Geist Gottes sind wir Brüder und Schwestern. Und die spricht er hier an. Er sieht uns in seinem Leiden und Sterben. Und er hat sich um uns gekümmert und den Heiligen Geist geschenkt. Er hat sich um uns gekümmert. Das ist noch nicht das Ende. Und da kommt zum Schluss dieser Satz. Wieder im Blick auf uns. Es ist vollbracht. Und jetzt stelle ich mir die unsichtbare Welt vor, die jetzt völlig ausflippt und sagt, das war ja geplant. Jetzt erkennen alle, das ist ja ein geplanter Vorgang. Er hat sich komplett selbst investiert in unsere Beziehung. Weil wir Priorität haben bei ihm, um in einer Beziehung Kontinuität zu leben. Das will er auch von uns. Ich könnte jetzt schon Amen sagen, aber ich habe noch ein Thema, weil sonst würde Holger sauer sein mit mir, die mathematische Lösung. Ja? Bringe ich als noch so mit rein. So, hol das Bild nochmal zurück. Was hat der Mathematikprofessor gemacht? Er ist hergegangen und hat alle vielen Unklarheiten, Unbekannten in eine Unbekannte umgemünzt. Durch seine ganze Rechnerei sagt er jetzt hier, das ist nicht nur x1, x2, das sind keine Unterschiede, sondern x plus 1 ist x. Ja, x plus 2 ist x. Und jetzt kann ich alles umstellen. Also versucht er mit einer Unbekannten Beziehung zu lösen. Ist natürlich wieder so ein komisches Bild für uns. Warum ich das reingebracht habe, ist, weil es ein wunderschönes Bild ist. Wunderschön zu meinem Bild hier dazu passt, was ich beschrieben habe. Ja? Und was da reinpasst. Und wir haben da oben diese Sachen, die uns den Abwärtstrend bringen, bis hin zur Schuld und Sünde unseres Versagens. Die Beziehung geht runter. Aber was steht dem entgegen? Es ist aus Liebe Versöhnung durch Vergebung. Die Motivation Liebe, das Ziel Versöhnung, nur durch Vergebung. Und das schlägt alles, was da oben ist. Es ist viel bedeutender. Und deswegen finde ich dieses Bild so wunderschön. Und es fängt einmal an, dass ich sage, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte Vergebung haben, aber es kommt immer, immer wieder. Ich brauche jeden Tag Vergebung. Und das ist angeboten an dem, was er in uns investiert hat, weil wir Priorität bei ihm haben. Und er möchte Kontinuität in unserem Leben. Mit dir, mit mir, ganz persönlich. Ich möchte beten. Ja, Herr, was für ein Glanzmoment, den du in diesem Text schenkst. Du willst uns begegnen. Und damit das funktioniert, hast du dich selber ganz investiert. Du willst tiefe Beziehung zu uns und sahst uns in deinem Leiden und Sterben am Kreuz. Ich bitte dich, dass wir auch Sehnsucht bekommen, und Leidenschaft, mehr von dir zu wollen. Danke, dass wir mit all unserem Mangel zu dir kommen können. Ja, Herr, und du willst uns verwandeln, immer mehr und mehr. Denn die, in denen du bist, die werden eine neue Kreatur. Traurigkeit wird Freude, Fluch wird Segen, Todes wird lebendig. Weil du uns verwandelst. Du bist der Verwandler. Und ich danke dir so sehr für diese Gemeinde, in der wir sein dürfen. Und ich sehe schon so viele, Herr, die du verwandelt hast, wo deine Liebe sichtbar wird, deine Güte, deine Teilnahme, die sie dann auch gegenüber anderen haben. Ich danke dir, Herr, was du tust. Und wir wollen gleichzeitig das fortsetzen. Auch in Gemeinde. Danke, Herr, dass wir uns mit dir treffen dürfen. Jeden Tag. In deinem Namen, Herr. Amen.